Das heutige Thema ist schwierig. Das ist uns allen klar. Auf der anderen Seite muss ich ja sagen, so schwierig kann es ja nicht sein, weil da innen sind ja nicht unversöhnliche Leute. Niemand von uns wird sich als unversöhnlich anschauen. Und von dort her kann es ja nicht schwierig sein. Ich möchte noch, ich danke dir, Ruth, vielmals für den Vorspann, ich möchte bei der Erklärung auch noch einmal ansetzen, von der anderen Seite. Und das Beispiel sagen, wenn wir ein schönes bisschen Land haben, eine gute Lage, wo auf unseren Namen geschrieben ist, keine Schulden drauf, vielleicht sogar eingezonet, das ist eine gute Sache, oder? Weil das ist verbrieft auf unseren Namen, das gehört uns. Das ist Besitz, Land von uns. Oder das andere Beispiel, wenn wir in die Ferien gehen, das ist bei uns ist das gäng so, da sind wir irgendwie unterwegs, ein bisschen mit dem Auto oder was, und schlussendlich hat man das Logis endlich gefunden, geht in die Rezeption, dann geben sie ihm einen Schlüssel, und dann geht man mit dem Bagage in das Zimmer, und schlussendlich tut man die Türe hinter sich zu, beschließt davon einmal, und dann sagen wir alle, so, da sind wir, jetzt haben wir es geschafft. Das Zimmer, das gehört jetzt uns für die paar Tage. Wir nehmen irgendwie den Raum ein, und dann ist man dort. Und das hat im Griechischen, wo der Bibel gebraucht wird, hat der Begriff mit dem ein Stück Land einnehmen oder etwas in Besitz nehmen, wird dort der Begriff Topos gebraucht. Wie auch immer. Es ist mir nur so aufgefallen, dass das Topos kommt in Topographie, nicht Logie. Logie ist aus der Mathe und Graphie ist aus dem Karte, aus dem Vermessungsding, oder? Das hat etwas mit dem zu tun, mit Land, mit Besitz. Und der gleiche Begriff kommt auch vor in der Weihnachtsgeschichte. Dort heisst es, und sie und legten Jesus in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Topos in der Herberge. Sie hatten sonst keinen Raum, wo sie sich niederlassen können, wo sie Besitz nehmen für die Nacht. Das ist der gleiche Begriff. Es hat etwas mit in Anspruch nehmen von Raum zu tun. Und das gleiche Wort, auch wieder der Begriff Topos, wird im Epheser 4 gebraucht. Dort ist der Text, darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Topos in eurem Leben. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Das ist der gleiche Begriff. Und das sind wir dann hier auch beim Kernpunkt. Satan, der Lügner, und das haben wir ja in der vorderen Predigt schon mehrmals angesprochen gehabt, der hat uns versucht, mit seinem Teilchen, mit seiner Logik, die eine Unlogik ist, und er will, dass wir unversöhnlich sein. Das ist sein Ziel. Er ergreift Besitz, den er kann, schläuft er rein, in unser Leben, in unser Teichen rein und tut sich dort platzieren als die Wahrheit. Unversöhnlichkeit ist normal, sagt er uns. Und noch einmal, es geht hier nicht um zu toben werden. Emotionen sind in der Bibel zum Glück nicht ausgeschlossen. Mir kommt ja auch der Petrus zu sehen. Das war so irgendwie so ein Feuerteufel. Die sagen dem, wir sind dann vielleicht auch Choleriker, so ein Auf und Ab. So. Das ist nicht das. Oder wenn King nicht parieren und man hässig wird und man zu Boden hat, dann ist es im Normalfall am Abend, wenn man sich ins Bett tut, ist das längstens wieder in Ordnung. Oder? Es geht nicht um Sättiges. Es geht um das, was du vorhin gesehen hast, hat um einen Zustand, wo wir sagen, das muss ich mir so nicht gefallen. Und dann an dem festhalten und die Sonne lassen, darüber untergehen und aufgehen. Wir haben ein Bad dazu, haben wir letzten Sonntag gehört von Knuschel, wo er gesehen hat, Umkehr zu Gottes Geist, zu Jesus, zur Erlösung. Das ist nicht etwas, was wir einmal machen und dann ist es. Dann leben wir einfach normal weiter. Umkehr, das heisst hier, einen Lebenswandel führen in dieser neuen Gesinnung, ganz klar. Bekehrung ist der Anfang von einem neuen Leben. So. Wir können hier sagen, für das abzuschließen: Unversöhnlichkeit ist das Zahlungsmittel im Reich vom Satan und Versöhnung ist das Zahlungsmittel in Gottes Reich. Es hat noch eine höhere Aktualität jetzt mit dem Franken-Euro-Gestürm, oder? Zahlungsmittel, so. Wie der Währungskurs ist, weiß ich nicht genau, aber das ist eine ganz gute, die hat irgendwo aufgelesen. Die habe ich ganz schön gesehen. Unversöhnlichkeit ist das Zahlungsmittel im Reich vom Satan und Versöhnung und Frieden ist das Zahlungsmittel im Reich von Gott. Ich werde zu einer Aussage kommen, jetzt als vielleicht wie ein erster Punkt, von Jesus, wo er sich positioniert und wo er sieht, wie dass wir uns im Licht vom Gesetz und vom Versuch gerecht zu werden durch unser Leben, was er von dem hält. Das ist aus der Bergpredigt und wir wissen, Bergpredigt, das ist eine dicke Post. Matthäus 5, ab Vers 17. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Denn ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Wer darum eines dieser Gebote und wäre es das geringste für ungültig erklärt und die Menschen in diesem Sinn lehrt, der gilt im Himmelreich als der geringste. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der gilt viel im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Und das ist für mich, das, ich habe gern gebissen, das hätte ich nicht gedacht, muss ich sagen. Das ist einfach übertrieben. Ja, irgendwie. Wir haben vorhin gehört von den Schriftgelehrten und Pharisäern, die sind wirklich konsequent gewesen. Wir wissen, wie sie mit ihren Kleidern durch die Strasse und dann sie sich, was ist nachher gewesen, sie sind abgeknäulet, wo sie waren, und haben gebetet, sie der Anis und der Kümmi zählt, dass sie der Zehnt und den Ja sicher abgeben im Tempel. Das ist haarklein. Also da gibt es Gesetze, das ist scheinbar, ich kenne es nicht so, aber es muss massenhaft Gesetze gegeben haben, was der Alltag regelt. Also wenn man hätte gerecht sein wollte, dann musste man so leben, wie ein Pharisäer gelebt hat. Und Jesus sagt hier ganz klar, ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht, als das der Schriftgelehrten und Pharisäer besser entspricht, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Das ist ein Schuss vor der Bug. Da muss etwas dahinter stehen. Und ich hoffe, es gelingt mir, das ein bisschen aufzudecken. Der Schluss dazu steht, glaube ich, im Epheser 4,20, wo der Paulus auf eine sehr schöne Art sieht, was Jesus wirklich von uns erwartet, habt ihr gehört. Aha, jetzt kommt, Paulus hat das verstanden und er sieht jetzt, um was es geht, was er wirklich von uns erwartet. Ihr seid es ja auch gelehrt worden. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht, denn ihr seid neue Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Ihr gehört zu Gott und lebt so, wie es ihm gefällt. Voilà. Das hat etwas damit zu tun, was wir entscheiden müssen, was wir machen. Also wir sind da ganz klar in Verantwortung. Das heisst, wenn ihr nichts macht, dann seid ihr im alten Leben, mit den alten Hudeln, und dann ihr lebt einfach, wie ihr lebt. Ihr werdet verrückt überall und sagt, das muss ich mir nicht gefallen, das zahle ich nicht zurück, der Zeitpunkt kommt dann schon, und einfach, wie wir es kennen. Und Jesus sagt, die laufen gegen die Wange an, so. Ihr werdet mit Sicherheit nicht in das Himmelreich kommen. Und ich sage euch, ich bringe euch den Frieden und ich bitte euch herzlichst mit meiner ganzen Liebe, nehmt den Frieden an von mir. Und dort denke ich, spielt eben der Fluch ganz eine zentrale Rolle, wo wir schon darüber geredet haben, wo im Paradies hat mir Gott gesagt, nehmt nicht von dem Baum von der Erkenntnis, das ist verboten. Und dann ist Satan gekommen und gesagt, das kann ja nicht so schlimm sein. Der Punkt ist nämlich der, euch werden die Augen aufgetan und dann könnt ihr unterscheiden. Ihr wisst nicht, was gut und böse ist. Das ist ja nicht das Problem, oder? Im Gegenteil. Und dann haben sie gefunden, könnte es sein, ich habe von diesen Früchten gegessen, die beiden. Und dann sind tatsächlich die Augen aufgegangen und dann haben sie gemerkt, was da passt und was nicht passt. Sie haben gemerkt, meine Fehler gemacht, das ist so nicht gut. Wir merken plötzlich, dass es ein Gefälle gibt, dass es zwei Seiten gibt, dass es gut und böse gibt. Das hat der Mensch dann tatsächlich realisiert. Und das ist ein Teil von uns. Wir können unterscheiden zwischen gut und böse. Wir können sagen, du passest mir, tipptopp, Gil, den habe ich gerne. Und die andere, das ist ja so, die hat, was die ewig wieder erzählt, ist unerträglich, furchtbar. Wir unterscheiden, wir können entscheiden zwischen gut und böse. Und ich persönlich glaube, das ist die Problematik, die uns einfach aufhockt und die uns Schwierigkeiten macht. Weil die Entscheidungsfähigkeit zwischen gut und böse, die ist nicht wahr. Weil das ist vom Satan gekommen. Der Satan sagt, mach das mal. Und der Satan tut die Entscheiden, unser Entscheiden, was gut und böse ist, tut den versuchen, die sind verlogen, die stimmen so nicht. Wir können nicht wissen, was gut und böse ist, abschliessend. Natürlich gibt es Sachen, die wir entscheiden können. Wir können sagen, ob ein Apfel angefüllt ist, ob man ihn noch essen oder essen oder nicht, oder in den Kompost gehört. Es geht nicht um Settings. Ich glaube, wir verstehen Angst schon. Es geht um tiefgründige Sachen. Und Jesus hat in diesem Zusammenhang deutlich gemacht, was er von unserer eigenen Urteilskraft haltet. Und zwar in Matthäus 5 ebenfalls wieder. Dort steht, Erfüllung des Gebotes, den Eid zu halten. Wir wissen ja, der Eid, also sich Vereidigung, so, das ist ja mennonitisches Gut, dass man das nicht macht. Ist heute auch nicht mehr so klar, warum dass man das eigentlich nicht macht. Das ist nicht ganz so klar. Und jetzt brauche ich einen Text vielleicht ein bisschen von der anderen Seite. Jedenfalls ist da, ihr wisst auch, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, einen Eid darfst du nicht brechen. Du sollst alles halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ich aber sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören, weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt der großen Könige. Nicht einmal mit deinem eigenen Kopf sollst du dich verbürgen, wenn du schwörst. Und jetzt wird es fast ironisch, wenn er sagt, denn du bist nicht einmal in der Lage, ein einziges Haar auf deinem Kopf weiß oder schwarz werden zu lassen. Und dann seht ihr abschließend, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Jedes weitere Wort ist vom Bösen. Schwören und sagen, ich weiß sicher, die ist so, die eine ist so, das kommt nicht gut. Das spüren wir, glaube ich, alle zusammen gut daraus. Und es ist interessant, dass schon der Hesekiel das mit dem fleischigen Herz, das kennen wir den Text, und ich habe auch gewusst, dass das im Hesekiel zweimal nacheinander genau im gleichen Wortlaut vorkommt, wo er sieht, es wird eine neue Zeit anbrechen, wo Gott sagt, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und dann kommt der Text gerade wieder. Und das war ja als Testament, die Prophetie auf das Kommen von Jesus, auf das Zeitalter, wo wir jetzt drinnen leben. Das ist eine Prophetie, die uns betrifft. Und das fleischerne Herz, wir merken es schon, wie es dann formuliert ist, ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Das ist ein Fremdkörper, das steinige Herz. Das ist das verscheuchte und das kaputte Herz, aus der Lüge vom Paradies nachher, die uns anhaftet. Und in unser Leben gehört ein fleischliches Herz. Unser fleischliches Herz gehört ein fleischliches Herz, das barmherzig und gnädig ist. Weil es ist ja so, dass Jesus das neue Reich, den Frieden, hat er uns ja gebrungen. Und das wissen wir ganz gut, dass Jesus für all unsere Sünden gestorben ist. Es heißt zum Beispiel in Jesaja 53,5, den Text kennen wir ja sehr gut, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Alle Sünden der ganzen Menschheit liegen auf Jesus und wir sind geheilt. Jesus hat mit seinem Kommen eine Art, einen Zustand wie zur Zeit vom Paradies geschaffen. Es heißt zum Beispiel, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Jesus ist die Welt gekommen, hat alle Sünden von uns anhaftet, dreht. Das ist erledigt. Die Frage ist einfach, ob wir das sehen, und ob wir es wie sehen, und ob wir es wie annehmen oder nicht. Das ist die Frage. Aber die Voraussetzung, die wir haben, um ein fleischiges Herz zu bekommen, auf Frieden und Fröhlichkeit ins Herz, die sind sensationell. Also besser könnten sie nicht sein. Wenn wir dann diese Versöhnungssache noch einmal angehen, möchte ich den Text lesen aus Matthäus 5, wo es um das Töten geht. Es heißt dort, die Erfüllung des Gebotes nicht zu töten. Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Und dann sagt Jesus, ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Es geht dann weiter, wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar. Geh hin und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, danach komm und bring Gott deine Gabe dar. Wenn du jemand eine Schuld zu bezahlen hast, dann einige dich mit ihm, solange du noch mit ihm auf dem Weg zum Gericht bist. Tu es schnell. Sonst übergibt er dich dem Richter und dieser übergibt dich dem Gerichtsdiener und du wirst ins Gefängnis geworfen. Ich sage dir, du wirst von Gott von dort nicht hinauskommen, bevor du alles bis auf den letzten Heller bezahlt hast. Mir ist es schon vom Bub her eine Frage, wie man dann, wenn man im Gefängnis hockt, soll Schulden zahlen, wenn man gar nicht arbeiten kann und Geld verdienen. Das war schon ein Rätsel. Und ich denke, das ist wirklich ein Rätsel. Das ist eine Pattsituation. Man ist gefangen und kann nicht mehr. Oder? Man ist erledigt. So. Aber für den Anfang des Textes, das tue ich mich, das ist entscheidend für das, was ich heute möchte sagen. Es heisst, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Oder wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Das sind drei unterschiedliche Aussagen. Und ich habe stark das Empfinden, es geht hier um Rufmord, es geht um sich gegenseitig fertig machen, miteinander gegenseitig Vorwürfe machen, mit einer anderen Schulden anheichen, wo man einen anderen gegenseitig vor den Richter zieht und sieht, das kann nicht richtig sein, wie du bist. Da muss man mal ausbindeln. Es hat mit Besserwisserei zu tun, es hat mit, mit geistlichem Hochmut zu tun. Wir machen einander das Leben sauer, weil jeder besser weiß, wie man in den Himmel kommt und so weiter und so fort. Und ich denke, das ist hier der Matthäus-Text hier, 21 und folgende, das ist, der geht uns etwas an. Ich glaube, der geht uns etwas an. Und der geht vor allem auch mir etwas an. Ich weiß genau, auch wenn ich das Gefühl habe, ich sei nicht der Schwierige, oder ihr seid ja nicht irgendwie, ich bin da so ein Büterli und so. Aber ich bin sicher, es gibt verschiedenste Leute da innen, die schon Fragen haben zu mir und sagen, Friedu, ich habe dich dann und dann nicht verstanden. Das ist Chabis. Du bist ein querer Typ, du hast das Gefühl, du wüsstest es besser und jetzt hast du auch das, was du wollen willst, das kannst du davor stehen. Wisst ihr, ich mache mir keine Illusionen. Das ist einfach so. Ich kann nicht ausschleifen. Ich bin auch betroffen von der ganzen Sache. Und ich denke, wir sind alle betroffen von der ganzen Sache. Jesus sagt, schau, wenn du auf deinen Bruder hässig bist, da oben bist, dann gehörst du vor die höchste Instanz. Du wirst gerichtet. Das steht dir nicht zu. Oder wenn du siehst, du bist ein Du Dummkopf, was das so gerne mal hergeheissen hat in dem sprachlichen Umfeld, was es für uns ist, könnt ihr euch selber ausdeichen, der gehört vor einem Hochrat und dann noch einmal. Und wenn du ihm siehst, du bist ein Idiot, dann heisst sogar, du gehörst ins Feuer von der Hölle. Was das in unserem Sprachgebrauch, in unserem Umgang mit den Leuten, wo wir es gut haben miteinander, weißt du, wenn wir im Hauskreis hocken und schon von Anfang an stimmig gut, oder mit denen, wo es einfach wüste Sachen sind, wenn wir über sie nachdenken oder wenn wir über sie reden. Was dann abgeht in unseren Köpfen, das muss jedes von uns selber wissen. Aber ich denke, und das ist das, was ich schon deutlich sagen will, ich denke, Jesus zeigt uns heute ganz klar hier den Schlüssel auf, legt uns Finger auf die Wunde und sagt, der hat mich verbockt auf eine Ansicht, wie das Leben läuft, und merkt nicht mehr, dass sich der Teufel im Griff hat mit seiner ganzen unversöhnlichen Haltung, mit dem besser Wissen über einen anderen herfahren. Das ist nicht von meinem Geist, liebe Leute, das ist nicht von meinem Geist. Das ist nicht der Geist vom Frieden, von mir. Der Geist, den ich euch mein neues Kleid anbiete, aber den ihr müsst selber anlegen, ihr müsst es selber wollen. Ich kann es nicht machen für euch. Jesus ist nicht der Wundertäter, der uns in den Himmel schläft. Jesus bietet uns seine Gnade an, die das überdeckt, was nicht einmal die Pharisäer machen können. Wir können nicht gerecht werden. Wir können nicht sündlos werden. Das können wir nicht. Aber wir können uns an Jesus anlehnen und sagen, nimm mir all die hasserfüllten Gedanken, all die abschätzigen, wertenden Sachen aus meinem Herz fort. Ich will in diesem Frieden leben und ich will in diesem Frieden aufwachen und ins Bett gehen, wie du das vorgelebt hast. Und das ist möglich. Bei den Menschen mag das unmöglich sein, aber bei Gott ist es möglich. Und das ist die gute Nachricht. Und das schafft. Das stellt uns in eine Freiheit. Das ist schon, das kann man fast nicht mehr beschreiben, wie schön das ist, wenn man sagen kann, ich habe mit jedem habe ich das gut. Menge, der ist für mich ein bisschen kurios, aber das stört mich jetzt nicht. Der ist er und ich, das ist doch kein Problem. Das andere ist das, gestern hat mir jemand erzählt, ein alter Mann. Er hat gesagt, weisst du, ich bin noch ein paar Mal zur Versammlung, wo ich Bub war, musste mit, aber ich bin nicht manchmal gegangen. Wenn ich schaue, wie meine Tante mit meiner Mutter umgegangen ist, und das war eine der Frömmsten gewesen, die war ja anerkannt als eine der Frömmsten, es schudert mich noch heute. So hat er es gesehen gestern. Ich kann euch sagen, das geht mir durch Marco B. Das ist ein so ein himmeltrauriges Zeugnis, das nachher von uns Christen ausgeht, die sagen, wir haben es begriffen, wir wissen da, Bibel ein bisschen Bescheid. Das ist ein bisschen wüst. Aber ich habe einfach gesagt, ich will nicht irgendwie ein X für ein U machen. Ich habe es so verstanden, was ich vorbereitet habe. Und ich habe mir gesagt, ich will es so weitergeben. Und ich sage euch noch einmal, ich schuldige euch nicht damit an und wische mir ein. ich gehöre ins gleiche Boot, ich bin genauso ein Sünder, aber wir denken, wir sollten uns dringend hermachen, auf Jesus hören und ihm gehorsam sein und aufhören mit so vergifteten Sachen. Wir suchen Vergeltung und sagen Gerechtigkeit. Wir sprechen uns selber gerecht und finden keinen Frieden. Wir sprechen uns der Lösung zu, aber es fehlt uns die Freude. Aber wir haben kein Recht, andere zu verurteilen. Wir brauchen selber Gnade. Ich möchte ganz kurz nur wisst ihr, das war der grosse Brocken. Auch ihr merkt es schon. Und ich hoffe, ich bin nicht verletzt. Das hoffe ich ganz fest. Aber ich hoffe, ihr seid so ein bisschen aufgewühlt und sagt, hat der echt recht oder hat er echt nicht recht? Ich würde gerne nachlesen. Lese es fleissig nachher im Bibel, da komme ich da schon drauf. Ja gut, dürfte ich die erste Folie haben von dem Kreislauf vom Bösen? Wir sind alle zusammen in diesem Lien. Wir sind Menschen. Wir müssen nicht so tun, als ob wir jetzt Heilige werden und so. Wir bleiben, wie wir sind. Das ist dumme Zeug. Wir sind alle zusammen, seht ihr, so einen Kreislauf, der schalpen die Sehnen und dann sind wir verletzt und gekränkt. Das ist Alltag. Da müssen wir uns nicht irgendetwas vormachen. Das bin ich auch. Und dann werden wir hässig und dann dort Ärger, Wut, oder? Ich kommt dann alles Mögliche. Eben, häufig kommt dann, das muss ich mir nicht gefallen. Es klingt mir auch noch in den Ohren, wie eine gestandene Frau, die ich sehr Achtung hatte vorher, wie die gesehen hat mit ihrer Lautstärke. Dem kann ich vergesse ich das nicht. So nicht. Ich komme da schon eins dazu. So richtig. Und das ist nicht so ganz abnormal, oder? Wir kommen dort so in die Tür reichen, wo wir sagen, Und dann geht es los. Und dann setzt sich der Teufel in unserem Teichen fest. Wir realisieren es meistens nicht einmal. Dabei ist es der Lügner, der sagt, ja, du bist schliesslich Opfer. Schau noch mal zu dir. Und dann kommt es dann, dass wir versuchen zurückzugehen und das Rädchen dreht die ganze Zeit. Wenn wir uns nicht bewusst von dieser Lösung sagen, ich bin von einem anderen Stern, ich habe neue Kleider angelegt, ich bin nicht mehr der alte Fritz, dann bleibe ich dem. Das geht mir viel so. Wenn ich aufstehe am Morgen, muss ich den Kopf schütteln und dann kommt mir alles Mögliche, wenn ich träume, ein Teil Zeug, schläfe ich mit mir. Und dann muss ich mir richtig sagen, ich bin nicht mehr der, der gefangen ist in den alten Geschichten, die ich davon geträumt habe. Ich durfte neu werden, ich habe ein neues Kleid bekommen. Und dann kommt tatsächlich eine Fröhlichkeit in mich, dass ich jeden Tag sagen kann, es geht mir prima, tipptopp. Das kommt von Jesus, von seinem Geist. Ich persönlich glaube jetzt das und halte dem fest und bin wohl damit. Aber wir müssen uns ganz klar von dem hier versuchen zu lösen. Weil wir kommen ja nachher in Anschuldigungen und Verbitterung, Unversöhnlichkeit, das gibt es ja gegen verschiedene Richtungen. Wir können gegen uns selber verbittert und unversöhnlich sein. Und das gibt es schon auch. Ich weiss zum Beispiel lang zurück, wo jemand einem Unfall passiert ist, wo jemand gestorben ist, schon ein Unfall passiert, und die betreffende Person, die schuld ist, dass jemand gestorben ist, das hängt dann an. Wisst ihr, wenn ihr jemanden tötet bei einem Unfall, wo ihr eigentlich nichts dafür kann, unschuldig, oder? Unversöhnlichkeit mit sich selber. Man kann sich nicht vergeben. Man wagt sich nicht einmal recht mit dem vor Gott. Es gibt ganz viele Sachen, die wir mit uns selber kritzen. Wo wir sagen, das ist wie ich bin. Also, wie ich aussehe, darf nicht vor einem Spiegel zum Beispiel. Oder was ich für ein Doppel bin. Was ich in der Schule habe Mühe gehabt, das ist furchtbar. Und es gibt so viele Sachen, die wir uns selber anschuldigen oder Frieden nicht finden, zu uns selber Ja zu sagen. Ja, ich bin, wenn ich bin, und ich will dankbar sein dafür. Ihr kennt eure eigenen Geschichten. Es gibt auch die Geschichten, wo wir unversöhnlich sind gegen Gott. Gegen mich, gegen Gott. Wo ich sage, Gott, wie kannst du nur? Und das gehört mal in unseren Kreis ab und zu. Warum Gott? Das kann doch nicht sein. Warum ist die und die Person nicht gesungen worden? Das kannst du nicht erklären. Es gibt viele so Anschuldigungen. Es ist nicht zu verwechseln mit Klagen. Wir wissen ja, Psalmen gibt es irgendwie 20 oder so Klagenpsalmen, wo es ausdrücklich darum geht, wo Leute, oder der Hiob, wo Leute vor Gott stellen und sagen, Gott, ich klage dir mein Lied, ich kann nicht verstehen, ich komme zu dir und renne mich aus vor deinem Thron, ich finde den Schlaf nicht mehr, etc., die Kennisse. Das ist Klagen vor Gott, das Herz ausschütten. Das ist nicht Gott anklagen. Aber es gibt auch Situationen, wo wir Gott anklagen, sagen, Gott, das war's, ich will nicht mehr mit dir wissen. Aber das, was wir am besten kennen, ist natürlich die Unversöhnlichkeit gegenüber den Nächsten. Das ist das dritte Glied, oder? Und dort ist schon Gefahr, dass wenn wir in den Unversöhnlichkeiten innen sind, dass wir eben es aufgeben, wieder neue Anläufe zu nehmen und einen Ausweg zu suchen aus dieser Unversöhnlichkeit raus. Wir sind dann sehr schnell in der Gefahr, dass wir ausbrechen aus diesem Kreisli und dass wir in eine Schutzhaltung gehen, dass wir auf Distanz gehen, dass wir einfach abblocken, dass wir Hass entwickeln, um uns zu schützen, dass wir uns bewusst unsere Bedürfnisse einfach kompensieren mit anderen Sachen. Bewusst fast wie eine Abkehr von dieser Situation, wo ich nicht damit Schlag komme, gehe ich näher auf Distanz, mache irgendetwas ganz bewusst anders. Oder es gibt auch die Situation, dass wir uns flüchten, dass wir in eine Resignation flüchten, in eine Depression flüchten, in Sucht flüchten. Viele werden krank, man muss sagen, das ist psychosomatisch. Das Herz hat keinen Frieden gefunden, jetzt sind sie krank geworden. Und jetzt, was sie auf den Vorderen, was sie sagen, ich kann nicht mehr werken, das ist unmöglich. Ich habe Schmerzen, das kann ich kaum beschreiben. Wo ist da? Wo ist die IV? Oder wir fordern, dass jemand anderes eingreift. Man geht zu jemandem, der man in Kompetenz zutraut und sagt, jetzt musst du ihn schlossen. Ich bin so missachtet worden und überkarrt worden. Jetzt musst du mir einfach helfen. Das sind Forderungen, eben fordern, flüchten, schützen. Wir sind auch gängig gefahren, dass wir aus einem Kreislauf von Versöhnlichkeit ausbrechen und sagen, fertig. Und dann hat der Teufel ganz besonders Freude. Und ich denke, diese Sachen, wie wir ausbrechen, wie wir neu werden können, wie wir zurückfinden können, kommt nächsten Sonntag näher verdüfter dran. Ich werde Schlusskurven suchen und euch noch zum Abschluss einen kurzen Ausschnitt lesen aus der Geschichte von Josef, wo wir alle zusammen garantiert eine hohe Achtung haben vor ihm, im Alten Testament, von Josef. Jetzt müsst ihr entschlossen, wie es der königliche Josef, ein unheimlicher, intelligenter Machthaber, wie der sich verhalten hat. Da konnte sich Josef nicht mehr länger beherrschen. Und er sagte, verlasst den Raum. Er war ganz erregt. Nun war er mit seinen Brüdern allein. Er brach in Tränen aus und weinte so laut, dass die Ägypter es hörten. Auch am Hofe des Pharao sprachen bald alle davon. Ich bin Josef, sagte er zu seinen Brüdern. Lebt mein Vater noch? Fassungslos standen die Brüder vor ihm. Sie brachten keinen Ton hervor. Kommt doch näher, sagte Josef. Sie kamen zu ihm heran und er wiederholte, ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Aber ihr braucht euch nicht zu fürchten. Macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn Gott hat es so gewollt. Amen.